Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb an diesem Sonntag. Am Mikrofon für Sie Nadja Neubauer. Ich grüße alle herzlich, die jetzt zugeschaltet haben heute an diesem Passionssonntag. Und ich grüße auch meinen heutigen Gast, Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz im Wienerwald. Zisterzienserabt ist er dort. Herzlich willkommen hier in der Sendung Spiritualität. Hallo.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Genau, ich habe es gerade ja schon gesagt, Passionssonntag, und um den Passionssonntag und das heutige Evangelium soll es ja auch in der Sendung gehen. Aber zunächst vielleicht noch einmal zur Erklärung. Wir begehen ja gerade 40 Tage Fastenzeit, also bis Ostern, und für uns Katholiken ist ja die Zeit, die ab heute beginnt, noch einmal etwas Besonderes, also noch einmal etwas davon abgehoben. Also jetzt treten wir ein in die Passionszeit. Wie genau ist denn jetzt diese Passionszeit, 2 Wochen vor Ostern, noch einmal zu unterscheiden, vielleicht auch vom Rest der Fastenzeit?
Also wir nennen diese Zeit ab dem 5. Fastensonntag die Passionszeit. Sie geht also bis zum Karsamstag. Also bis Ostern können wir sagen. Und sie ist im Grunde sie führt zum Höhepunkt hin, zum Pascha-Mysterium, nämlich zu Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und weil das eben sein Leiden ist, wird das eben so bezeichnet als Passionszeit, als Zeit seines Leidens, wo auch die Evangelien entsprechend immer wieder auch darauf hinweisen, dass es dem Leiden entgegengeht. Man hat bei der Liturgiereform dann diesen Begriff ein wenig zurückgedrängt, weil man vor allem dann die Fastensonntage von 1 bis 5 eben gezählt hat, und dann kommt eben der Palmsonntag und die Heilige Woche, mit dem Palmsonntag beginnt. Und die Heilige Woche war für die Liturgiereform ein ganz wichtiger Begriff, weil er der Höhepunkt des ganzen Jahres ist. Und die Heilige Woche wieder hat dann die heiligen 3 Tage, nämlich das Triduum Paschale. Das nennt man die 3 Tage des österlichen, oder die 3 österlichen Tage, die beginnen mit Gründonnerstag, Karfreitag und der Osternacht. Und sie zeigen uns das ganze Pascha-Mysterium, in der Jesus Christus sein Leben für uns hingegeben hat und auferstanden ist.
Also dann ab heute das noch einmal eine ganz besondere Zeit, in der wir noch einmal wirklich konkret auf das Leiden Jesu blicken. Und so beginnt es ja heute auch mit diesem Sonntagsevangelium vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Und Näheres dazu erfahren wir jetzt auch von Ihnen, Abt Dr. Maximilian Heim. Sie werden uns einmal näher erklären, was es mit diesem Weizenkorn und diesem Satz Jesu überhaupt auf sich hat.
Herzlichen Dank. Im heutigen Sonntagsevangelium lesen wir: In jener Zeit gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, die beim Paschafest in Jerusalem Gott anbeten wollten. Diese traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Blicken wir zunächst einmal auf dieses Weizenkorn. Das Bild vom Weizenkorn, das sterben muss, um Frucht zu bringen, war für die Leute, zu denen Jesus damals sprach, wie auch für die ganze antike Welt, unmittelbar verständlich. So wurde beispielsweise bei feierlichen Eheschließungen dem Brautpaar ein Weizenkuchen als Symbol der Einheit gereicht. Aus vielen Körnern wird ein Brot. Darüber hinaus galt der Weizen als Zeichen der Fruchtbarkeit. Aus dem einen Korn erwächst eine große Ehre mit vielen neuen Körnern. Nicht zuletzt hat man den Weizen immer auch als ein Symbol des Fortlebens verstanden. So gaben die alten Ägypter ihren Toten eine Handvoll Weizen mit in das Grab. Sie taten es in der Überzeugung, dass das Leben weitergeht. Eine sprechende Geste der heidnischen Griechen war, dass sie auf die frischen Gräber nicht Blumen, sondern Weizen säten. Damit wollten sie zum Ausdruck bringen, dass aus dem Sterben neues Leben hervorgeht. Allerdings hatte dieser Gedanke weder im Judentum noch im Heidentum etwas mit dem Glauben an die persönliche Auferstehung zu tun. Er besagte ganz allgemein, dass das Leben weitergeht, wie zum Beispiel das Leben der Eltern im Leben der Kinder und der Enkel. Für uns, die wir in einem modernen Zeitalter leben und den Kontakt mit der Natur weitgehend verloren haben, ist das Bild vom Sterben des Weizenkorns nicht mehr unmittelbar geläufig. Genauso ist es mit der Deutung, die Jesus diesem Bild gibt. Wer an einem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Viele von uns leben nach dem umgekehrten Prinzip. Wer hinter dem Leben her ist, der wird sich nahezu alle Wünsche erfüllen können, so meinen nicht wenige. Andere hingegen sind auch bereit, ihr Leben hinzugeben. Das heißt, die größeren Verzichte und spürbare Opfer auf sich nehmen und haben dadurch, wie viele Zeitgenossen vielleicht meinen, weniger vom Leben. Wie also können wir das Bild vom Weizenkorn und die Interpretation Jesu auf unser eigenes Leben beziehen? Mit diesem Bild vom Weizenkorn und dessen Erklärung formuliert Jesus vor allem das Grundgesetz des christlichen, aber auch des menschlichen Lebens. Dieses Grundgesetz lautet nicht, zuerst kommt das Leben und dann der Tod, wie viele von unseren Zeitgenossen heute glauben, sondern aus dem Tod kommt das Leben. Dass Lebensfülle nur aus Verzicht, Opfer und Hingabe erwächst, zeigt sich auch zum Beispiel daran, wenn wir bedenken, auf wie vieles Eltern verzichten müssen, damit es ihren Kindern gut geht. Sie müssen selbst die Kinder wieder hergeben, damit diese erwachsen werden können. Wir sehen oder lesen von großen sportlichen Leistungen, doch wir unterschätzen vielleicht den Aufwand, die Dauer und die Härte des Trainings, durch das ein solcher Sieg möglich wurde. Auch die Erfindungen, die zu einer größeren Lebensfülle führen können, wurden oft durch viele Mühen und Anstrengungen und Entbehrungen erkauft. Die Ausbildung oder das Studium ist auch oft mit Opfern verbunden. Eben aus Opfer wächst Leben. Diese Beispiele vom Sterben mitten im Leben verdeutlichen, dass aus Hingabe, Verzicht und Opfer, aus der Bereitschaft, sein Leben nicht festzuhalten, sondern es hinzugeben, tatsächlich ein erfüllteres und tieferes Leben erwächst. Von dieser Erfahrung her sagte Alfred Delp: Wir sterben in das Leben hinein. Hierher gehört auch die Erfahrung der Kirche, das möchte ich heute auch betonen, mit dem Zölibat des Priesters. Es ist nicht Verzicht um des Verzichtes willen, sondern wir Priester erfahren, dass Opfer Leben schenkt. Nicht das Weniger ist hier entscheidend, sondern die größere Liebe, die Christus uns selbst vorgelebt hat. So verstehen wir als Priester auch das Gleichnis vom Weizenkorn. Wenn wir in der Karwoche beim Lesen der Passionsgeschichte gegen Ende das Wort des Herrn hören, es ist vollbracht, aus dem Johannesevangelium, aus der Johannespassion 19,30, dann ist damit ganz klar gesagt, dass hier hervorzuheben ist, dass der Herr das getan hat, um uns zu retten. Vom rein Äußerlichen her kann man dieses Wort nicht verstehen, denn wer auf den Gekreuzigten schaut, der sieht nichts anderes als eine geschlagene und angespuckte Kreatur. Und trotzdem vernehmen wir aus seinem Mund, es ist vollbracht. Das heißt mit Sicherheit nicht, Gott sei Dank, es ist bald zu Ende. Vollbringen bedeutet vielmehr zur Fülle bringen. Daher ist das Wort, es ist vollbracht, die Umschreibung eines Lebens und Sterbens, das zur Fülle wird, zur Erfüllung dessen, was der Vater vom Sohn verlangt hat. Das ist die Botschaft von Ostern. Wie schwer ist es, ihr zu glauben, sehen wir auch an den Freunden Jesu. Nur wenige standen unter dem Kreuz Jesu. Die meisten waren der festen Überzeugung, jetzt ist es aus. Jesus aber sagte, es ist vollbracht. Es ist der Anfang eines Lebens in Fülle. Mit anderen Worten, das Weizenkorn muss sterben, um Frucht zu bringen. Und bei Jesus nicht für sich, sondern für uns, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Bitten wir die Gottesmutter um einen standhaften Glauben, damit wir, wie sie, unter dem Kreuz die Hoffnung nie aufgeben, sondern im Kreuz letztlich das Zeichen des Heiles sehen und unter dem Kreuz die Stunde der Verherrlichung immer mehr erkennen.
Comme des mendiants, d'humbles mendiants qui mendient la lumière, qui veulent boire aux sources du Christ. Des mendiants qui mendient et veulent recevoir cet amour.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Passionszeit, sie mündet in das heilige Triduum Paschale, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Und der Höhepunkt der Passionszeit ist letztlich Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht. In der Mitte der Passionszeit beginnt die heilige Woche. Sie wird auch die Karwoche genannt. Wir schauen aber erst noch auf den sogenannten heutigen Passionssonntag. Der Passionssonntag oder Leidenssonntag ist nach alter Tradition der dem Palmsonntag vorausgehende fünfte Sonntag der Fastenzeit und wird nach seinem Introitus auch Judica genannt. Das kommt aus dem Lateinischen, aus dem Psalm 43. Dort heißt es, Judica me Deus et discerne causam meam de gente non sancta. Das heißt übersetzt, verschaff mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen ein treuloses Volk. Also dieser Satz wird im Grunde dem Messias selber in den Mund gelegt. Ab diesem Passionssonntag werden traditionell die Kruzifixe und auch alle Kreuze verhängt mit violetten oder dunklen Tüchern. Oder man hatte auch früher auch Fastentücher, die fast wie ein Vorhang durchsichtig gewesen sind. Oft waren auch die sogenannten Triptychen, die gotischen Flügelaltäre, vorhanden und diese hat man dann zugeklappt, um die einfachere gestaltete Rückseite der Flügel der Altäre zu sehen. Jedenfalls die Kirche verhüllte sich in der Weise, um einerseits die Trauer zum Ausdruck zu bringen, die mit dem Leiden Christi auch verbunden ist, aber auch, um dann einen neuen Blick zu finden am Karfreitag auf den, der für uns selber das Weizenkorn ist, das in die Erde fällt und stirbt, um für uns reiche Frucht zu bringen. Dies geschieht, wie schon gesagt, in der Karwoche oder in der Heiligen Woche. In einer Woche feiern wir dann den Palmsonntag. Es ist das Tor zur Heiligen Woche, wie die Karwoche in der Liturgie genannt wird. Wir feiern in dieser Woche die größten Geheimnisse unseres Glaubens, die Geheimnisse des leidenden, gekreuzigten, begrabenen und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Wir feiern das Geheimnis unserer Erlösung. Er ist für uns und um unseres Heiles willen als Gottesknecht diesen Weg gegangen. Dieses für uns wird auch bezeichnet als Proexistenz. Das heißt, er hat für uns sein Leben hingegeben. Als Christen folgen wir dem leidenden Herrn auf seinem Weg in die Osterherrlichkeit. Zu diesem bewussten Mitgehen will uns die Liturgie der Karwoche führen. Aber wir können Christus nur folgen, weil er zu uns gekommen ist, weil er uns vorangeht. Am Palmsonntag in der Palmprozession machen wir uns wie die Kinder Jerusalems auf und streuen unserem König die Palmen. Schon früh ahmten die Christen von Jerusalem, wie uns die Pilgerin Etheria berichtet, den feierlichen Zug des Herrn vom Ölberg in die heilige Stadt zum Tempel hinauf nach. Sie zogen vom Ölberg durch die Stadt zur Auferstehungskirche. Die Palmweihe, die Austeilung der Palmzweige und die Palmprozession mit ihrer Huldigung an den Messiaskönig ist ein heiliges Schauspiel, bei dem wir nicht nur Zuschauer sein können, sondern wirkliche Teilnehmer sind. Die Liturgie setzt das heilsgeschichtliche Geschehen von damals in das Heute gegenwärtig. Die geweihten Palmzweige in unseren Händen machen uns zu Weggefährten des Erlösers, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Beim letzten Abendmahl sagt Jesus Dank und verherrlicht seinen Vater und unseren Vater. Er ruft die ganze Heilsgeschichte ins Gedächtnis, wie wir das heute noch auf unsere Weise im vierten eucharistischen Hochgebet tun. Die Schöpfung der Welt, die Berufung Abrahams und die Errettung aus Ägypten, dem Auszug und dem Paschamahl, das Geschenk des Bundes und wie der Sohn das geliebte Volk, die Hoffnung auf Heiligkeit, Gottes Gegenwart in seinem Tempel, die Verheißung des Messias und Erlösers aller Menschen, die berufen sind, Söhne im Sohn zu werden. All das wird im Grunde im Hochgebet immer wieder neu erwogen und auch uns vor Augen gestellt. Es ist die Heilsgeschichte, die uns zeigt, wie sehr Gott die Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern in ihm das ewige Leben hat. Sakramental, aus Liebe, opfert sich Jesus selbst in diesem Brot, dem Sakrament seines hingegebenen Leibes, in diesem Wein, dem Sakrament seines vergossenen Blutes für die vielen, zum Zeichen des neuen und ewigen Bundes. Er nimmt so beim Paschamahl des Gründonnerstags seinen Tod und seine Auferstehung voraus. Er nimmt sein Leiden und sein Pascha voraus. Im Vorhinein schenkt Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl am Gründonnerstag, was er durch seinen Tod am Kreuz am Freitag und durch seine Auferstehung am dritten Tag in der Kraft des Vaters und des Heiligen Geistes vollbringt. Nämlich er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wie kann Jesus in jedem Augenblick sich selbst uns hinschenken? Jesus, er wusste um sein kommendes Leiden, und er wollte, dass dieses Geheimnis seiner Liebe immer wieder auch neu gegenwärtig gesetzt wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Durch die Gabe von Brot und Wein, die er beim letzten Abendmahl darbringt, nimmt Jesus seinen Tod und seine Auferstehung vorweg und verwirklicht das, was er in der Hirtenrede gesagt hat: Ich gebe mein Leben hin, um es wiederzunehmen, niemand entreißt es mir. Sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. So in Johannes 10, 17 bis 18. Jesus Christus bringt also im Voraus das Leben dar, das ihm genommen werden wird, am Karfreitag. Und er verwandelt auf diese Weise diesen gewaltsamen Tod am Karfreitag in einen freien Akt der Selbsthingabe für die anderen, für die vielen. Die erlittene Gewalt wird ein aktives, freies und erlösendes Opfer, das er selber darbringt, damit wir gerettet werden, damit wir Menschen sind, die aus diesem Liebesakt Leben haben in Fülle. wenn wir Eucharistie feiern, so tun wir, was Jesus vor seinem Leiden getan hat. Wir vollziehen die gleichen Handlungen und sprechen dieselben Worte, folgen der Bewegung seines Gebetes. Doch es genügt nicht, diese mechanisch, ja gar magisch zu wiederholen. Christus gibt uns Anteil an seinem Leben, Leiden und Sterben und an seiner Verherrlichung. Weil Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, können wir leben. Weil wir in der Taufe in seinen Tod und seine Auferstehung hineingetaucht wurden, bilden wir fortan die Glieder des Leibes Christi und sind zu einem neuen Volk zusammengeschlossen, zur Kirche. Das Gedächtnis der Eucharistie ist nicht bloße Erinnerung, sondern der sakramentale Akt, durch den das, was in der Vergangenheit ein für allemal vollbracht wurde, nun durch den Dienst der Kirche tatsächlich geschenkt wird. Es öffnet uns auf die Zukunft der Menschheit hin, die berufen ist, Christus dereinst in seiner Herrlichkeit zu empfangen. Schauen wir jetzt noch auf den Karfreitag. Wir feiern an diesem Tag das Leiden und Sterben Christi. Und schon zögere ich, wenn ich von Feiern spreche, denn der Todesschrei des Gekreuzigten hat die Jünger Jesu damals aufs Tiefste erschüttert und erschüttert uns noch heute. Selbst wenn nach seiner Auferstehung bleibt nämlich auch sein Tod am Kreuz für uns ein dunkles Geheimnis. Jesus erfährt in seiner Todesstunde auch den fernen, verborgenen Gott. Er stirbt in äußerster Verlassenheit. Alle Leidenden überkommt solche Erfahrung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Indem er diesen Psalm betet, ist Jesus dennoch zugleich auch geborgen in der Liebe des Vaters. Doch Jesu Finsternis ist letztlich mit keiner anderen vergleichbar, da ja seine Gottesnähe einzig und unvergleichbar war. Allen Leidenden überkommt bisweilen die Erfahrung der Verlassenheit. Doch Jesu Finsternis ist letztlich mit keiner anderen vergleichbar, ich möchte es noch einmal sagen, weil er der Sohn ist, der ganz aus dem Vater lebte, deshalb auch die Gottesfinsternis, die über ihn hereinbrach, eine Dunkelheit ohnegleichen ist. Wenn jemand also in die Finsternis hineinkommt, dann soll er wissen, dass Jesus schon vor ihm dort war und mit ihm in dieser Finsternis die Liebe des Vaters vermittelt. Der Evangelist Lukas überliefert nämlich auch das andere Wort des Gekreuzigten, das uns trösten soll. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und Johannes, der unter dem Kreuze stand, bezeugt das siegreiche Wort Jesu, es ist vollbracht. Diese Spannung kennzeichnet das unauslotbare Geheimnis des Kreuzes. Irdisch gesehen ist das Sterben am Kreuz Zusammenbruch, Schande, Scheitern, ein Skandal, wie es Paulus formuliert. Aber eben darin ist das Geheimnis des göttlichen Lebens und der göttlichen Liebe verborgen. Es ist eine solche Glut der Liebe, die uns gleichsam blendet, so dass sie dem Menschenauge als Dunkelheit und Finsternis erscheint. Der Vater gibt seinen Sohn dahin, wie es nur eine Liebe kann, die weiß, dass sie alle Abgründe umgreift. Und der Sohn antwortet in einem Gehorsam und einer Liebe, die jeden Abgrund und jede Ferne überbrückt, jede Schuld aufwiegt. In diese Hingabe des Vaters und der Liebe des Sohnes, in der Macht dieser Liebe sind Himmel und Erde versöhnt, ist der neue Bund gestiftet, sind Leid und Tod überwunden, ist jede Finsternis vom Licht durchdrungen. In dieser Sühnehingabe des Sohnes an den Vater und in dieser Hingabe des Vaters an den Sohn und in der Antwort des Sohnes ist immer wieder neu der Heilige Geist über unsere Erde ausgegossen. Die Auferstehung am dritten Tag macht das wahrhaft Neue offenbar. Kreuz und Auferstehung bilden gerade auch in der Eucharistie eine Einheit. Ostern wächst aus dem Kreuz, aus dem gekreuzigten Leib geht der verherrlichte, verklärte Leib des Auferstandenen hervor. Aus seiner geöffneten Seite entspringen die Quellen des Heiles. In dieser Sicht wird auch deutlich, dass das christliche Gottesbild nicht das eines rachsüchtigen, beleidigten Gottes ist, der aus unnachsichtiger Gerechtigkeit Menschenopfer verlangen würde und sich nur durch Leiden und Qualen versöhnen lässt. Das Kreuz Jesu Christi hat eine andere Botschaft. Es ist ein Opfer und es sind, dass Liebe bedeutet. Nicht, wie man früher vor Christus meinte, durch Opfer und Gaben von unten Gott versöhnen zu können, wie es die Menschen aller Zeiten dachten. Nein, die Bewegung der Liebe geht von oben aus, von Gott aus. Seine Liebe stellt letztlich die Gerechtigkeit wieder her. Er ist in seiner Liebeshingabe am Kreuz derjenige, der uns wieder gerecht machen kann, der uns recht vor Gott macht. Gott will nicht zuerst das Leid, als wäre es in sich ein Wert, sondern er wandelt das Leid, um zum Zeichen der Radikalität seiner Liebe zu werden. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und wir müssen auch ergänzen, auch für seine Feinde. Wer wie Christus seine Existenz so ausgestreckt hat, dass er gleichzeitig in Gott eingetaucht ist und eingetaucht ist in die Liebe des gottfernen Geschöpfes, der muss auseinanderreißen, der ist wirklich gekreuzigt. Aber dieses Zerrissenwerden, wir vergleichen es mit dem Zerbrechen der Hostie bei der Heiligen Messe, ist eben göttliche Liebe. Es ist die Verwirklichung bis ins Letzte hinein und der konkrete Ausdruck für die Weite, die diese gekreuzigte Liebe schafft. Von hier aus kann auch der Sinn der Passionsfrömmigkeit sichtbar werden und ihre apostolische Spiritualität, ihre Zuwendung zum Menschen. Deshalb sind für uns das Martyrium, wenn es auf Christus bezogen ist, immer eine Lebenshingabe. Deshalb ist die Kreuzverehrung, die wir täglich Jesus entgegenbringen, eine Form unserer Liebe und unserer Dankbarkeit ihm gegenüber. Deshalb ist der Kreuzweg, den wir miteinander und füreinander beten, immer auch ein Weg zusammen mit Christus, wo wir unser eigenes Leben auch mitbeten dürfen und zugleich Trost finden in jeder Station, die er uns schenkt. Und deshalb sind seine letzten Worte am Kreuz auch für uns ein Vermächtnis und zugleich ein Testament der Liebe. Und auch alle anderen Frömmigkeiten, wie der schmerzhafte Rosenkranz oder die Herz-Jesu-Frömmigkeit, lehren uns, Gott liebt uns und hat uns seine Liebe geschenkt bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das Kreuz offenbart also uns, wer der Mensch ist, ein Sünder. Aber es zeigt uns auch, dass wer Gott ist, Gott, der uns liebt, Gott, der uns rettet. Denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst. So sprach der rechte Schächer, und Jesus antwortete ihm, heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein. Leiden Christi stärke mich, betete der heilige Ignatius, wie wir im Seele Christi heilige mich immer wieder auch wiederholen. Und ein Dichter der Gegenwart, er ist schon länger gestorben, Reinhold Schneider, er schrieb einmal die Verse, wer Christi Tod erlitten, wird mit ihm auferstehen. Wo er hindurchgeschritten, da wage ich's zu gehen. Deshalb dürfen wir wirklich das Leiden und Sterben Jesu immer wieder neu feiern und beten. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Liebe Hörerinnen und Hörer, Amor extasim facit. Die Liebe geht über sich hinaus. Dieses Wort des Pseudo-Dionysius Areopagita steht oder stand auf dem Pektorale vom verstorbenen Kardinal Meisner. Die Liebe extasiert, das heißt, die Liebe geht über sich hinaus. Sie will je das Größere, sie will das Mehr. Und diese Liebe hat uns Jesus vorgelebt. Und viele Heilige haben es mit ihm immer wieder auch erneuert, wie Mutter Teresa, die gesagt hat, wie könnten wir jene, denen es an allem fehlt, nicht verstehen und auch ihnen nicht wirklich helfen, wenn wir nicht genau wie sie arm geworden wären. Und Jesus Christus ist für uns arm geworden. Er ist für uns derjenige, der Leidende geworden, um wirklich alle Einsamkeit, alle Schmerzen, alles auf sich zu nehmen, um unser Weggefährte zu sein. Und nicht nur Weggefährte, sondern Erlöser und Heiland. Die prophetischen Worte, roh und grausam wollen wir mit ihm verfahren, um seine Sanftmut kennenzulernen, seine Geduld zu erproben, zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen, die im Buch der Weisheit zu finden sind, erschüttern uns, dass sie in der Weise damals durch das Leben und Sterben Jesu Christi so Wirklichkeit geworden sind. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Ja, auf ihn zu schauen, bedeutet letztlich zu erkennen, dass er uns liebt. Ich mag dich leiden. Ja, um seiner Liebe willen hat er das Leiden auf uns, auf sich genommen, um uns zu erlösen. Léon Blois hat einmal gesagt, Herr, du betest für die, die dich kreuzigen, und kreuzigst die, die dich lieben. Auch das wollen wir zum Schluss noch kurz erwägen, dass das Kreuz oft auch ein Zeichen unserer Bereitschaft ist, mit Christus auch den Weg des Leidens zu gehen. Es ist wichtig, dass wir hier auch das Gesetz des Weizenkorns immer wieder auch vor Augen haben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Hier wird das Wort bis zum Äußersten gesteigert. Die Liebe ist nämlich das Einzige, das wächst, wenn sie sich verschwendet, wenn sie verschwendet wird. Es ist die verschwenderische Liebe Gottes, die den Vater und den Sohn verbindet im Heiligen Geist und die sich verströmt auf uns Sünder, damit wir das Leben in Fülle haben. Der Herr ist mitten unter uns. Er lässt uns auch an seinem Leiden teilnehmen. Es gibt vom heiligen Franz von Sales ein Wort, das ich Ihnen zum Schluss mitgeben möchte. Er hat darüber gesprochen, dass Gott auch uns selber das Kreuz auflädt. Und er sagte es mit folgenden Worten: Gottes ewige Weisheit hat von Ewigkeit her das Kreuz ersehen, das er dir als sein kostbares Geschenk aus seinem Herzen gibt. Er hat das Kreuz, bevor er es dir schickte, mit seinem allwissenden Auge betrachtet, es durchdacht mit seinem göttlichen Verstand, es geprüft mit seiner weisen Gerechtigkeit, mit seinen liebenden Armen es durchwärmt, es gewogen mit seinen beiden Händen, ob es nicht einen Millimeter zu groß oder einen Milligramm zu schwer ist. Und er hat es gesegnet mit seinem allheiligen Namen, mit seiner Gnade durchsalbt und mit seinem Troste durchflutet und dann noch einmal auf dich und deinen Mut geblickt. Und so kommt es vom Himmel zu dir als ein Gruß Gottes an dich, als ein Almosen der allbarmherzigen Liebe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank auch an Abt Dr. Maximilian Heim aus dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz im Wiener Wald für diese Worte zum heutigen Passionssonntag. Und jetzt sind Sie eingeladen, liebe Hörer, wenn Sie eine Frage haben zu diesem Thema, zum heutigen Sonntag, zum heutigen Evangelium, zu den Worten Jesu, die er gesprochen hat, dann rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier ins Studio, 089 517 008 008, und stellen Sie gerne Ihre Frage an Abt Dr. Maximilian Heim. Radio Horeb und Radio Maria mit der Sendung Spiritualität heute am Passionssonntag. Wir sind verbunden mit Abt Dr. Maximilian Heim aus Heiligenkreuz im Wiener Wald. Und wenn Sie eine Frage haben an Abt Maximilian, dann rufen Sie gerne an unter der 089-517-008-008 und kommen Sie mit ihm ins Gespräch. Eine Frage habe ich an Sie, Abt Maximilian, eine Hörerin, die wollte nicht auf Sendung gehen, aber hat mir diese Frage dargelassen, die ich jetzt einfach mal an Sie weitergebe. Die Hörerin wollte wissen, ob das meiste im Leben nicht doch vorbestimmt ist. Vielleicht gerade in Bezug auf diese Frage auch eben Entscheidungen zu treffen im Leben, und manche davon sind ja auch richtige Lebensentscheidungen. Dennoch gibt es ja auch die, ja, vielleicht eine Art Vorbestimmung oder eben diesen Plan, den Gott mit jedem von uns hat. Ja, was dann ja auch am Ende vielleicht das Leid natürlich betrifft, wie da auch das Leid dann reinpasst. Aber ist das meiste im Leben nicht doch einfach irgendwie vorbestimmt?
Ja, also ich glaube, dass die Nachfolge Christi einerseits ein Ruf ist, in den uns der Herr zukommen lässt. Aber die Antwort auf diesen Ruf, dass wir ein Leben führen, so wie er es möchte, ist letztlich auch freiwillig. Also wir sind keine Marionetten in der Hand Gottes, dass er uns hier irgendwie so vorbestimmen würde, dass wir keine Freiheit mehr hätten. Aber es ist natürlich schon ein Ruf in die Kreuzesnachfolge. Das heißt, es gibt sehr wohl einen ewigen Plan Gottes, der auch für unser Leben da ist. Und das hat ja der heilige Franz von Sales so wunderbar ausgedrückt, wo er gesagt hat, das Kreuz, das ich dir gebe, das habe ich, bevor ich es dir schickte, mit dem allwissenden Auge betrachtet, es durchdacht mit meinem göttlichen Verstand, es geprüft mit der weisen Gerechtigkeit und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein Hinweis, dass wenn wir in die Kreuzesnachfolge eintreten, wir nicht verkehrt liegen, dann mag es vielleicht auch in den Augen der Welt oft eine Narretei sein, eine Verrücktheit. Nicht, das Kreuz ist für die, die quasi nicht an den gekreuzigten Auferstandenen glauben, oft wirklich Verrücktheit, dass man sich das antut. Aber es ist halt etwas, wodurch ich letztlich dem Leben die Würze gebe, nämlich, dass es Liebe ist, die mich dazu drängt, mein Leben hinzugeben, auch für die anderen. Und das ist, glaube ich, eben Nachfolge Christi in reiner Form. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum heute oft die Welt ein wenig oder sehr unmenschlich wird, wenn man nicht mehr aus der Hingabe des Lebens für die anderen lebt. Das ist etwas, wo man, glaube ich, heute auch mal drüber nachdenken sollte, was uns Christus hier gebracht hat, dass er eben in der Hingabe nicht an sich gedacht hat, sondern immer an die anderen, bis hin zu denjenigen, die ihn sogar schmähten, die ihn kreuzigten, die ihn verhöhnten und so weiter, dass er selbst noch für seine Feinde am Kreuz gebetet hat. Das ist sicher etwas, was viele von uns auch erst im Laufe der Jahre und Jahrzehnte erlernen müssen.
Ja, dann Dankeschön, Abt Maximilian. Eine Hörerin, die hat sich jetzt hier gemeldet und möchte Ihnen eine Frage stellen. Frau Lemke, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Maximilian Heim. Grüß Gott, Frau Neubauer. Ich habe aus dem Vortrag ganz viel mitgeschrieben und finde die Gedanken wunderbar. Und dann stellte ich mir wieder vor, wie ich mit meiner Freundin spreche, wenn sie dann da ist. Und ihr versuche das auch so nahe zu bringen. Und dann sagt sie mir oft, ich hätte das nicht gewollt, dass Jesus für mich so einen gewaltsamen Tod stirbt. Ich hätte da gesagt, nein, das braucht es nicht. Und da weiß ich dann oft nicht mehr, wie ich dann darauf reagieren soll. Weil dahinter steckt ja wahrscheinlich auch so dieser Gedanke, warum muss ich denn überhaupt erlöst werden? Und dieser Gedanke, finde ich, dass wir erlöst werden müssen, fällt mir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen schwer, aber ich versuche mich so nach und nach, versuche ich den zu verstehen. Das ist heutzutage, finde ich, wenn man so in Gespräche kommt, schwierig zu vermitteln. Warum müssen wir eigentlich erlöst werden?
Ich möchte mit einem Wort des Apostels Paulus antworten, der sagt, bleibt niemandem etwas schuldig, die Liebe schuldet ihr einander immer. Und wenn wir ehrlich sind und jeden Tag vor unserem geistigen Auge vorübergehen lassen am Abend, dann wissen wir, dass wir oft durch Unterlassungen oder auch eben durch falsche Reaktionen nicht selten gegen die Liebe gesündigt haben. Und weil es aber auch Menschen gibt, die wirklich heroisch diese Liebe praktizieren und praktiziert haben, denken wir an die vielen Heiligen, denken wir zum Beispiel auch an Mutter Teresa, nicht, die einmal gesagt hatte, als Antwort, wie jemand gesagt hat, um alles Geld in der Welt könnte ich das nicht tun, dann hat sie geantwortet, ja, um Geld könnte ich es auch nicht tun. Dann begreifen wir vielleicht, was es heißt, gekreuzigte Liebe. Liebe, die eben bereit ist, alles zu geben, bis die zur Hingabe des eigenen Lebens, der eigenen Kraft wirklich und bei Jesus Christus eben auch sogar des eigenen Blutes. Oder denken Sie an einen Pater Maximilian Kolbe, der auch wunderbar das gelebt hat, was Nächstenliebe bedeutet, wie er in der Hölle von Auschwitz noch den Mut hatte, aus der Reihe herauszutreten. Und dann schrie ihn der Kommandant an, was will das Polenschwein? Und dann hat er gefragt, eben, wieso er überhaupt aus der Reihe herausgeht. Dann hat er gesagt, ich möchte freiwillig anstelle dieses Familienvaters, der in den Hungerbunker gehen sollte für einen anderen mit anderen neun, anstelle dieses einen möchte ich in den Hungerbunker gehen. Und wie er dann gefragt hat, und warum, sagte Maximilian Kolbe, ich bin katholischer Priester. Verstehen Sie, da spürt man schon, was der Glaube für eine Kraft gibt, die einfach wirklich die Liebe tut mehr. Das heißt, sie geht über sich hinaus. Sie ist für uns immer das, was uns gezeigt wird, dass der Mensch mehr kann, als nur quasi berechnend hier auf dieser Welt zu leben und zu meinen, es gäbe nichts Größeres. Es gibt immer das Größere und vor allem auch die größere Liebe. Und die finden wir allein in Gott. Und dass das so ist, hat er, glaube ich, uns gezeigt am Kreuz am deutlichsten.
Ja, dann bedanke ich mich bei Frau Lemke für das Einbringen hier in die Sendung. Eine letzte Anruferin würde ich gerne noch auf Sendung nehmen. Frau Fächer, die hat auch noch eine Frage. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo. Ja, ich habe eine Frage. Was ist mit den Leiden, die Menschen auf sich nehmen müssen, die Gott entweder nicht kennen oder nicht kennen wollen, oder mit den Leiden von kleinen Kindern, also die man auch nicht auf, oder die Leiden, die man nicht aufopfern kann?
Ja, also wir können es nicht ermessen, wie Gott letztlich mit diesem Leiden umgeht. Jedenfalls ist, glaube ich, jedes Leiden, das in Geduld auf sich genommen wird, ein Zeichen, dass es einen Gott der Geduld gibt, der gerade auch solche Werke letztlich nicht unbeachtet lässt. Es ist natürlich so, dass wir uns gerade bei Kindern fragen, wie kann so etwas geschehen? Aber auch da, wenn wir an den Carlo Acutis denken, nicht? Können wir ja sehen, dass selbst Jugendliche und manchmal auch schon Kinder, wenn wir an die Kinder von Fatima denken, dass es hier heroische Tugenden gibt, die die Menschen, die jungen Menschen, die Kinder, die Jugendlichen so zu Heroen herangreifen lassen, dass sie eben die größere Liebe leben und auch entsprechend sterben.
Ja, dann vielen Dank auch für diese Antwort. Vielleicht, weil ich nicht weiß, noch mal ganz kurz zu der Frage, was jetzt mit den Menschen ist, die leiden, die aber nicht an Gott glauben oder nicht an ihn glauben können oder ihn gar nicht kennen. Wie können denn die mit diesem Leid umgehen? Oder gibt es da auch einen Weg für
also
diese Menschen?
Überall, ja, überall, wo Liebe gelebt wird, da ist sie nie verloren. Und überall, wo Leiden in Liebe umgewandelt wird und wenn man menschlich miteinander umgeht, das wissen Sie auch von Menschen, die nichts glauben, dann schwingt oft viel Liebe mit. Und Liebe geht nie zugrunde.
Also auch da ist nichts verloren. Dann bedanke ich mich auch bei Frau Fächer noch fürs Einbringen hier in die Sendung. Und angesichts der fortgeschrittenen Zeit, Abt Maximilian Heim, vielleicht wollen wir zum Schluss noch ein ganz kurzes Gebet auch hier beten zum Ende dieser Sendung.
Wir beten dieses bekannte Gebet. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Und ich darf Ihnen noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der schmerzhaften Mutter, alle Engel und alle Heiligen, segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ja, ein herzliches Vergelt's Gott an Abt Dr. Maximilian Heim aus Heiligenkreuz im Wienerwald für diese Sendung heute zum Passionssonntag. Sie können die Sendung Spiritualität auch nachhören in unserem Podcast-Bereich hore.org. Dort in der Mediathek finden Sie diese Sendung und weitere Sendungen zum Thema. Mein Name ist Nadja Neubauer. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.